das Streben nach der einzig richtigen Lösung, das ist eigentlich das der Giftstoff in Organisationen. Und das ist wiederum das, was ganz oft programmiert wird. Und die Idee der Lösbarkeit führt dich in die Falle, genau lange nachzudenken, wie machen wir es nun wirklich, wie bringen wir es zusammen. Also das erlebt jeder, der auch in der Beratung tätig ist oder im Coaching tätig ist. Es sind Personen, die wollen mit Logik pragmatisch Paradoxien lösen. Und wer mit Logik pragmatische Paradoxien lösen möchte, der hat verloren.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer noch sommerlichen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir reden über Arbeitskultur, das wisst ihr schon seit vielen Folgen. Und heute sind wir da etwas vielleicht theoretischer unterwegs. Oh, mein Gegenüber macht schon bedeutungsschwangere Blicke, wirft er mir schon zu. Vielleicht ist es aber auch viel praktischer und viel alltäglicher, als wir denken. Wir reden heute über, Achtung Leute, schnallt euch an, über Paradoxien und was sie mit Unternehmenskultur zu tun haben, könnten oder definitiv haben. Und wahrscheinlich geht's euch so wie mir. Es gibt einen Namen, der fällt sofort, wenn es um Paradoxien geht, und noch einen weiteren. Einen davon habe ich hier. Thorsten Groth ist da und ich habe schon gesagt, zum dritten Mal heute hier bei Good Work. Er hat seinen Co-Autoren Tim Richter, den wir an der Stelle ganz, ganz lieb grüßen, nicht dabei. Wir haben uns heute mal zu zweit verabredet. Gab ja auch schon mal zu dritt das Gespräch. Heute rede ich mit Thorsten Groth über Paradoxien. Und jetzt mache ich erstmal die Tür auf und sage, hallo lieber Thorsten, schön, dass du da bist bei Good Work.
Hallo liebe Jule, schön dich wiederzusehen. Und ja, wie gesagt, zum dritten Mal.
Ja.
Und, ein Muster scheint genau sich zu etablieren, du musst aufpassen, aber wir schauen erstmal, dass wir das dritte Mal gut hinbekriegen.
Ja, wir sagen mal, ab dreimal, du sagst ein Muster, ab dreimal wird es ein Ritual. Du hast dann sowas wie Gewohnheitsrecht, oder? Wären wir jetzt Mallorquiner, könntest du hier einziehen? Die Spanier machen das ja, da gibt es ja irgendwie so dieses, hast du davon gehört? So, wenn du, wenn die Liegenschaften belegen und besetzen, also wirklich jetzt gewaltmäßig.
Ach, stimmt, ja.
Mhm. Kannst du mit Fug und Recht sagen, so. Jetzt wohne ich.
Ich kenne das nur von Pokalen, die man dann mit nach Hause nehmen kann, wenn man sie dreimal hintereinander gewonnen hat oder so.
Ehrlich, ist das so?
Ja.
Das wäre ja auch mal was. Die ist eine gute Idee. Der Good Work Pokal. Thorsten, wir stellen dich ganz kurz vor, aber dann kommt die erste richtige Frage, die du ja längst kennst. Also Thorsten Groth ist Geschäftsführer bei Simon Weber & Friends. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ihr seid ein Ausbildungsinstitut, aber nicht nur, ihr seid auch ein Beratungshaus für systemtheoretische Fragestellungen, die aber sehr praktisch gelöst werden. Und ich denke mal, da seid ihr im deutschsprachigen Raum auch wirklich hinreichend bekannt, der Hörerschaft von Good Work sowieso. Du bist außerdem Autor zahlreicher Bücher. Das letzte, was ich zumindest mitbekommen habe, ich glaube, das ist ja dein aktuelles Buch zusammen mit Tim Richter, zwischen Inszenierung und Invisibilisierung. Schwierig. Systemisches Paradoxiemanagement in Organisationen. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir nicht unsere Hörerinnen und Hörer schon gleich in den Schrecken gejagt haben. Oh Gott, jetzt kommt aber ein Karton. Wir packen es wie immer leicht verdaulich. Habe ich noch was vergessen, lieber Thorsten, was ich zu dir sagen muss?
Das passt alles.
Passt erstmal soweit.
Wunderbar.
Und was muss ich zu dir und dem Morgen sagen? Nämlich Stichwort, du weißt schon. Wie bist du heute in den Tag gestartet, Thorsten?
Ach, ich bin durchs regnerische Berlin gelaufen. Ich bin hier gerade in Berlin in unseren Seminarräumen. Also insofern vollkommen richtig. Wir veranstalten Seminare und wir beraten Unternehmen. Und bin durchs regnerische Berlin gelaufen. Und ich erfreue mich eigentlich daran, dass es angenehm kühl ist. Und
ach, du bist das.
Bleibe noch in Berlin und ein guter Freund von mir feiert seinen runden Geburtstag. Insofern alles wunderbar hier am Morgen.
Ja, du bist der eine von den dreien, die das ganz okay finden, dass es dieses Jahr nicht so richtig irgendwie in die Hufe kommen will, der Sommer, oder?
Mir macht es nichts aus. Ich bin eher norddeutsch orientiert. Ich komme aus Norddeutschland und fahre auch dann noch gerne noch weiter in den Norden. Insofern alles gut.
Coolcation gibt es ja jetzt schon als Begriff tatsächlich, ja. Thorsten, Was ist die erste Frage, drehen es mal rum, die dir gestellt wird, wenn das Wort Paradoxien fällt? Gibt es sowas wie eine Standardfrage, die dich alle Menschen stellen oder sowas so als erstes so kommt? Würde mich mal interessieren.
Na, die erste Frage, die ganz oft kommt, ist, was unterscheidet eigentlich Widersprüche und Dilemmata und Paradoxien? Mhm. Das ist etwas, was wir am Alltag ja auch meistens fast synonym verwenden. Und dann sprechen wir irgendwie von irgendwas Schwierigem und diffus hat man schon die Idee, da passen irgendwelche Dinge nicht zusammen, das ist doch irgendwie widersprüchlich. Und wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, und das ist dann die Frage, und das ist dann, glaube ich, auch ein ganz guter Startpunkt für unser Buch und dann vielleicht auch zu dem Titel, ist es, dass Tim und ich, aber auch in langer Tradition, in systemischer Tradition, also das Denken in Paradoxien, das ist eher eines, das es schon seit langem gibt, also auch schon die frühen Philosophen haben sich damit beschäftigt. Später wurde es wieder aufgegriffen von Familientherapeuten, Double-Bind-Theorie, also wer sich so ein bisschen auskennt, genau. Doppelbindung. Das war schon in den 50er, 60er Jahren ein ganz, ganz wichtiges Konzept. Und es zieht sich durch die ganze gesamte Organisationstheorie, durch die Entscheidungstheorie durch. Und jetzt lange Vorrede, kurzer Sinn oder auch ein bisschen längerer Sinn. Widersprüchlich sind schon Gegensätze, die man auf eine bestimmte Art und Weise akzeptieren kann. Es ist immer wieder, es ist widersprüchlich, wenn eine Organisation sagt, Umweltschutz hat bei uns einen hohen Wert. Aber am Ende machen sie hauptsächlich das Geschäft, das am profitabelsten ist. Und wenn etwas profitabler ist, dann fällt der Umweltschutz, wie es oft ja auch passiert, hinten runter. Dann kann man schon sagen, das ist doch jetzt widersprüchlich. Ihr sagt einerseits, ihr seid Umweltschützer und Umweltschutz hat einen hohen Wert. Und andererseits, wenn man auf eure Geschäfte schaut, dann sieht's doch wirklich ganz anders aus. Oder Diversity ist uns ein hoher Wert, aber wenn Trump einmal hustet, dann fangen auf einmal alle Unternehmen an, auch die Großen an, auf einmal das ganz schnell aus ihren ganzen Homepages Verträgen zu streichen, auch die Stellen zu streichen. Und das ist alles widersprüchlich. Da stehen zwei Sachen nebeneinander, die nicht zusammenpassen. Damit bin ich natürlich bei der Definition von Paradoxie, aber das ist erstmal das Hauptkennzeichen des Widerspruchs. Paradox werden die Situationen, wenn wir diesen Widerspruch jetzt noch ein bisschen enger miteinander verknüpfen, wenn die beiden Aspekte logisch oder pragmatisch eng miteinander verknüpft sind, wenn jemand gleichzeitig zwei Sachen machen muss, die sich ausschließen, dann spricht man von einer Paradoxie. Also insofern jede Paradoxie ist ein Widerspruch. Aber nicht jeder Widerspruch ist eine Paradoxie. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann damit
klar wird. Ja, das ist ein Widerspruch in sich sozusagen. Und ich glaube, du hast dieses Zwickmühlenhafte, das hast du, glaube ich, schon ganz gut rausgearbeitet. Also, dass man schlechterdings beiden gerecht werden kann in der Paradoxie.
Ja? Genau. Und Paradox, Juli, wenn ich noch kurz, weil das ist für mich jetzt gerade naheliegend. Die Organisation ist widersprüchlich aufgestellt. Habe ich gerade gesagt, Umweltschutz und Umsatz machen und macht es widersprüchlich. Wenn jetzt eine Führungskraft in einer Situation ist, in der ihr gesagt wird, du musst die Umweltschutzstandards einhalten und du musst den Umsatz erhöhen, dann ist das für ihn eine Paradoxie. Das ist jetzt der gesteigerte Widerspruch. Für ihn ist die Situation eine Zwickmühle, aus der er nicht rauskommt. Erhöhe ich den Umweltschutz, muss ich diesen Auftrag womöglich absagen, gehe ich auf Rentabilität, dann mache ich vielleicht etwas, was eher nicht dem Umweltschutz dient. Also wie ich es mache, mache ich es falsch. Richtig und falsch funktioniert nicht mehr. Und das ist die Ausgangslage. Und damit beschäftigen Tim und ich uns hauptsächlich in diesem Buch. Und wir kommen dazu, und da kommen wir hoffentlich in unserem Gespräch ja auch noch dazu, dass das Leben ganz oft von Widersprüchen und in ganz vielen Fällen auch von Paradoxien geprägt ist. Gerade das Leben in Organisationen, das der Alltag, und zwar der Alltag von Führungskräften.
Ich reite da noch mal ein bisschen drauf rum, weil ich finde das Beispiel ganz schön. Erstmal ist es ja gar keine grundsätzlich, also auf einer theoretisch-logischen Ebene widersprüchliche Aussage zu sagen, wir wollen Umweltschutz achten und wir wollen Umsatz machen. Die können ja erstmal so relativ friedlich nebeneinander existieren. Also es ist sozusagen ja nicht eine Aussage, die auf einem Kontinuum liegt und wo rechts das eine links das andere lenkt. Es kann aber und sehr wahrscheinlich sehr oft Situationen geben, wo es genau sich widersprüchlich bis hin zu paradox entwickelt. Und das, was du eben sagtest, wäre das dann eher, um hier auch nochmal ein bisschen spitzfindig zu unterscheiden, eher eine pragmatische Paradoxie, wenn wir dann dazu kämen, dass sich diese beiden Dinge ausschließen und wir eben nicht das Umgehen miteinander gefunden hätten, zu sagen, in dem Fall entscheiden wir uns so und in jenem Fall entscheiden wir uns so. Ist es also eine pragmatische und deswegen keine logische Paradoxie?
Ja, ich könnte es nicht besser erklären. Also nur um es nochmal zu wiederholen. Mhm. Und diese Arbeit müssen wir am Anfang ein bisschen tun, damit wir das einmal klar haben, glaube ich.
Absolut.
Wir reden in unserer Organisationswelt fast nur von pragmatischen Paradoxien, mhm, von Situationen, in denen einzelne Akteure kommen, die für sie in der Erwartungswelt, vielleicht auch vor dem Hintergrund, wie selbst ihre eigenen Ansprüche sind, wie die externen Ansprüche sind, pragmatisch paradox sind. Außenstehend, logisch würde man sagen, die schließen sich, ganz vieles schließt sich nicht aus. Aber es geht ja in unserem ganzen Leben sowieso nie um Leben. Um Logik. Es geht in unserem Leben immer um Pragmatik. Wie gehen wir damit um? Und wir haben es ganz oft damit zu tun, und wer sich mit Beratung auskennt, weiß auch, wir haben es in der Beratung mit Personen, mit Klienten zu tun, mit Kunden zu tun, die in ausweglosen Situationen sich erleben, sehr konkret erleben, die für sich genommen in pragmatisch paradoxen Situationen sind, mit denen 99% der Bevölkerung wunderbar zurechtkommt. Mhm. Weil es keine logische Paradoxie ist, aber für diejenigen ist es eine pragmatische Paradoxie.
Erlebt,
erlebt, genau.
Und darum geht's. Leben mit Widersprüchen, beziehungsweise mit Paradoxien an der Stelle. Ich würde ganz gerne, und ich hoffe, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch nicht überstrapazieren, weil es ist natürlich ein bisschen auf einer theoretischen Flughöhe und wir packen es ein bisschen runter und schauen uns mal so ein paar Widerspruchspaare, mögliche, ja, die einen paradoxiebehafteten Charakter haben können, mal an, die uns vielleicht sehr oft begegnen. Ich fange mal mit dem Klassiker an, Kontrolle, Vertrauen. Vielleicht magst du das mal erläutern, weil da steckt ja schon fast eine logische Paradoxie drin, aber zumindest mal eine pragmatische, oder?
Je nachdem, wie das ausgestaltet wird. Aber da sprichst du etwas ganz Praktisches an und ich hoffe mal, dass das auch jetzt schnell rüberkommt, dass es hier zwei Anforderungen sind. Man soll vertrauen, also man soll, und meistens ist es jetzt hier Führungsthematiken, die wir hier ansprechen. Ich soll vertrauen, ich soll Freiraum geben, ich soll meine Untergebenen, die Abteilung eigenständig arbeiten und ich soll kontrollieren, ich soll dafür sorgen, dass rechtliche Vorgaben eingehalten werden, dass Umsatzkennzahlen eingehalten werden, dass womöglich auch noch andere von mir vorgegebene Vorgaben, die vielleicht für meine Karriere wichtig sind, eingehalten werden. Und die muss ich natürlich kontrollieren, weil wenn ich nur vertraue, dann weiß ich ja nicht genau, was da passiert. Und jetzt bin ich in einer Situation, in der viele sagen könnten, ich bin in einer Zwickmühle, ich bin in einer pragmatischen Paradoxie. Denn wenn ich jetzt kontrolliere, sagen mir meine Mitarbeiter, hey, das geht jetzt aber wirklich nicht. Wir haben doch, und das erleben wir auch, Stichwort Agilität ist natürlich hier im Raum und Selbstorganisation, das ist ja das, was die letzten Jahre uns ja auch sehr beschäftigt hat, auch in den anderen Podcasts schon beschäftigt hat. Mhm. Unter Selbstorganisationsagilität im weitesten Sinne, Gesichtspunkten, haben wir doch ein ganz anderes Führungsleitbild und da geht es mehr um Vertrauen und Eigenständigkeit. Und wenn du uns jetzt hier Vorgaben machen möchtest, wenn wir dir Kennzahlen rüberschicken wollen, dann zerstörst du doch die Kultur, die wir jetzt über Jahre aufgebaut haben. Das darfst du nicht. Du darfst uns nicht kontrollieren. Wenn er aber jetzt nicht kontrolliert, kriegt er womöglich irgendwann am Ende eines Jahres mit, und das erlebe ich auch habe ich gerade in ein, zwei Beratungsprojekten gehabt, dass man unter agilen Selbstorganisationsgesichtspunkten die Projekte hochflexibel, super erfolgreich aus Kundensicht hat laufen lassen. Kundenzufriedenheit war super. Wenn man die Kennzahlen sich am Ende des Jahres anguckt, hat das Projekt minus gemacht. So, und jetzt muss die Führungskraft natürlich sagen, super, dass ihr die Kundenzufriedenheit nach oben getrieben habt, aber wir sollten irgendwie auch am Ende gucken, dass das Unternehmen noch Geld verdient, hat das aber eigentlich erst relativ spät erfahren. Jetzt können natürlich die Agilisten sagen, das kann man aber auch ganz anders machen und da kann man auch vorher noch die ganzen Kennzahlen eintragen und dann kann man die beiden Sachen auch miteinander verknüpfen. Man kann sie miteinander verknüpfen, es ist ja keine logische Paradoxie. Mhm. Aber in der Pragmatik einer Führungskraft ist es immer so, die kommen zu mir, sie kommen zu uns in der Beratung, sie sitzen bei uns in den Weiterbildungen und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich Freiraum gebe, dann weiß ich nicht genau, was passiert. Wenn ich kontrolliere, steigt mir das Team aufs Dach. Wie soll ich es machen? Und jetzt muss man anfangen, und das ist fast das Wichtigste und vielleicht sogar auch schon das Einfachste an dem Paradoxiekonzept. Man muss diesen Sachverhalt erstmal, ein bisschen vereinfacht gesprochen, wir beide haben ja auch Brillen auf, sogar mit einer ähnlichen Farbe. Jetzt muss man die Paradoxiebrille aufsetzen. Das ist der lockere Spruch dazu. Praktisch heißt es, man muss irgendwie erstmal die Situation als Paradoxie behaftet, schönen Begriff, den du auch gerade verwendet hattest, als Paradoxie behaftet rahmen und sagen, wie gelingt es uns eigentlich, Kontrolle und Vertrauen zusammenzubringen? Dann schaffst du das, dass die Beteiligten ihre Situation erstmal als widersprüchlich bis hin zu tendenziell paradoxiebehaftet betrachten. Und dann fängt man an, die Situation ganz anders zu reflektieren, zu diskutieren und auf neue und andere Lösungen zu kommen.
Ah, spannend. Das heißt, du würdest nicht dazu raten zu sagen, naja, da haben wir ja hier eine sehr schöne Paradoxie, einen sehr schönen Widerspruch. Wir können ja schlecht das und das machen, sondern dadurch, dass du so geschickt fragst, wie können wir denn beides gleichzeitig erfüllen, macht's Klick. So habe ich das jetzt verstanden, oder?
Ja, ich habe jetzt in diesem Mini-Beispiel bin ich viele Schritte vorangeschritten.
Wir kommen ja noch gleich zu dem Umgang mit Paradoxien.
Aber der wichtigere Punkt ist, dass man gemeinsam die Situation als paradoxiebehaftet betrachtet. Mhm. Wir sind jetzt erstmal nur bei einem Beispiel gewesen, Kontrolle und Vertrauen. Aber es ist sozusagen das Naheliegendste, dass nicht nur der Berater oder der Außenstehende die Paradoxie jetzt erkennt, sondern dass die Beteiligten anfangen, die Situation als paradoxiebehaftet zu betrachten. Und das ist interessanterweise etwas, was im Alltag, im offiziellen auch Kommunikationsalltag der Organisationen, ganz selten vorkommt.
Nicht
also das ist etwas, was Tim und mich sehr wundert. Ich meine, ich kenne mich ja auch einigermaßen in der Organisationstheorie aus. In der Organisationstheorie würde man sagen, das kennen wir seit 75 Jahren. Seit 75 Jahren ist das Thema eigentlich durch, dass Organisationen paradoxiebehaftet sind. Wir haben eine ganze Schule des Entscheidens, könnten wir auch noch hinschauen, dass Entscheidungen auch paradoxiebehaftet sind, dass Organisationen in ihrer Art und Weise, wie sie sich aufteilen, auch paradoxiebehaftet sind. Zentral-dezentral wäre ja auch noch etwas, über das wir reden können. Das heißt, überall sind Organisationen für uns alltäglich paradoxiebehaftet, aber die Sprache der Organisation, die Sprache der Managementmoden und die Sprache einer nicht so paradoxiebewussten Betriebswirtschaftslehre, um mal wirklich auf alle draufzuhauen, die wir hier auch gerne immer verprügeln, sind irgendwie nicht in der Lage, das Paradoxiekonzept in sich zu integrieren.
Mhm. Und das wird ja in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, wo die Krisen durchdrungen ist, ja, wo sich die Krisen dummerweise nicht die Klinke in die Hand geben, sondern übereinander stapeln, nicht gerade wahrscheinlich trivialer und weniger. Also, um noch ein bisschen besser dieses Gefühl dafür zu kriegen, glaube ich, machen wir noch so 2, 3 ganz konkrete Paradoxien einfach mal auf. Ich glaube, dass das unsere Sinne wechselseitig und die unserer Hörerschaft auch noch ein bisschen schärft für das Phänomen an sich. Und mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, dir zuzuhören, wenn du das so auseinanderklamüserst.
Gerne.
Und zwar, ich gucke natürlich jetzt auch mal so ein bisschen egoistisch auf die Themen, die ich ja auch innerhalb von Good Work sehr stark treibe. Und es gibt so einen Chart, mit dem bin ich seit 4,5, 5 Jahren unterwegs. Und da ist einmal Autonomie und Eingebundensein. Und auf einer anderen Ebene ist Stabilität und Flexibilität. Und ich glaube, du kannst, oder Dynamik und Stabilität, du darfst dir aussuchen, mit welchem Gegensatzpaar wollen wir mal anfangen? Autonomie und Eingebundensein, wäre das was? Also das, Soziales?
Das können wir machen, das ist insofern auch anschlussfähig, weil das eine Fragestellung ist, die jeder kennt, irgendwie in seinem Leben schon mal in Paarbeziehungen unterwegs war oder in Familienkontexten gelebt hat. Und das passiert uns ja irgendwie auch schon meistens mit der Geburt.
Mein Vater hat das sehr schön gelöst. Also ich darf mal vielleicht hier was Persönliches teilen. Ich komme ja aus einer recht großen Familie und bei uns gab es das Ritual, dass wir sonntags morgens am langen Tisch versammelt. Es war auch wirklich eine Pflichtübung. Ja. 9:30 Frühstück, alle, die sich zum Zeitpunkt im Haus befanden, inklusive der mitgebrachten PartnerInnen, mussten erscheinen. Und dann wurde lang diskutiert und debattiert. Das ging auch 2-3 Stunden. Wunderschön. Irgendwann gab es Streit. Das war so verlässlich wie sonst was. Dann zog mein Vater ab, setzte sich einen Raum weiter und hat sich die Kopfhörer aufgesetzt und hat den Frühschoppen geguckt. Und das war seinen Umgang, sein Paradoxie-Management, eingebunden sein und Autonomie. Weil er wollte irgendwie dabei sein, aber er wollte auch seine Ruhe haben vor der Familie, die er ja an den Tisch bestellt hatte. Und also das jetzt vielleicht mal als kleine persönliche Einlassung. Vielleicht findest du noch ein Organisationsbeispiel.
Die gibt es zuhauf, aber ich kann schon mal einen kleinen Ausblick machen. Was macht ein paradoxiebewusster Berater? Und ein paradoxiebewusster Berater, der beobachtet ganz vieles erstmal als Formen der Bearbeitung pragmatischer Paradoxien. Und das, was du mir jetzt gerade geschildert hast, ist eine Art und Weise, wie man damit umgehen kann. Wie kann man das schaffen? Man geht sehr stark in die Bindung rein. Die eine Seite der pragmatischen Paradoxie wird bedient für eine bestimmte Zeit und dann wird die andere Seite der pragmatischen Paradoxie bedient. Im Eheleben oder im Partnerschaftsleben ist es ja vielleicht auch so. Man lebt, man macht etwas mit der Partnerin, man ist gemeinsam, macht gemeinsame Aktivitäten. Und wenn ich jetzt mal auf Männer, in Männervorurteilswelten reingucke, Männer gehen dann zusammen zum Fußball und trinken Bier und machen das untereinander aus. Oder jemand geht zum Angeln und lebt seine Autonomie aus. Also insofern Bindung und Autonomie. Und das Leben ist ganz oft davon geprägt, wie gehen die Beteiligten damit um. Organisation, um den Sprung jetzt zu machen. Und insofern ist Autonomie und Bindung ganz ähnlich wie ganz viele andere Paradoxien gebaut. Zentralisierung und Dezentralisierung ist eigentlich ganz ähnlich gebaut. Ich begleite gerade ein Familienunternehmen, das ist ein Holdingunternehmen. Das werden jetzt ja viele kennen, was es bedeutet. Mhm. Eine Holding heißt also eine zentrale Eigentümergesellschaft und 5-6 autonome Tochterunternehmen, auch einzelne und Tochterunternehmen, das hat damit zu tun, dass dieses Familienunternehmen, die auch irgendwann mal gekauft hat, das heißt, es sind nicht nur einzelne Sparten, sondern das sind ganz unterschiedliche Geschäfte, die in den einzelnen Unternehmen mit einzelnen Marken bearbeitet werden. Und sie haben eine Tradition gefunden und jetzt können wir immer drauf gucken, wie bearbeiten sie das? Natürlich, wir haben eine Eigentümerstruktur, die Eigentümerin, die Holding und die Tochterunternehmen. Insofern haben wir natürlich dort eine Form von Bindung und die Zentrale guckt natürlich auch genau drauf, wie sind die Kennzahlen, wie sind die Rentabilitätsentwicklungen, was brauchen die Tochterunternehmen. Sie gucken natürlich manchmal auch noch, ist das Tochterunternehmen auch noch langfristig rentabel oder wertvoll für den Bestand oder für die Unternehmerfamilie und muss eigentlich auch immer ein bisschen zentral steuern, muss ja wissen, was da los ist. Gleichzeitig wollen sie, dass die Unternehmen eigenständig und autonom agieren, weil sie genau wissen, wenn die Zentrale zu stark reinsteuert, wir wollen ja starke Geschäftsführer haben, Geschäftsführung haben, die sollen ihr Geschäft eigenständig entwickeln. Und insofern ist das eine pragmatisch paradoxe Fragestellung, die wir in ganz vielen Situationen haben. Und jetzt kommt immer die Situation, und deshalb sagen wir ja, das Leben ist immer von pragmatischen Paradoxien geprägt und die sind fast immer irgendwie gelöst. Und dieses Unternehmen hat es auf eine ganz gute Art und Weise gelöst. Das heißt, sie haben es auf eine persönlich familiäre Art und Weise gelöst, wie Familienunternehmen das so machen. Der geschäftsführende Gesellschafter, der Familienvertreter, der in der Holding sitzt, mit einem anderen Co-Geschäftsführer, die haben die Zentralsteuerung so gemacht, dass sie jeweils regelmäßig Gespräche geführt haben. Da haben sie natürlich auch ein paar Kennblätter, aber sie haben persönliche Gespräche geführt mit den jeweiligen Geschäftsführungen der Tochterunternehmen und haben ein bisschen abgesprochen, wo geht's hin, in welche Richtung. Sie haben so grob die Leitlinien vorgegeben. Das war Steuerung. Und dann durften alle wieder dezentral weiterarbeiten und das hat gut funktioniert. Ein sehr gutes Ausbalancieren von Zentralität und Dezentralität. Okay. Und jetzt kommt ein Aspekt hinzu, insofern passt es ganz gut mit unserem Einstieg zum Thema Umweltschutz, EU-Umweltschutzgesetzgebung.
Aufladen.
Die Zentrale stellt jemand ein und richtet eine Stelle ein für Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und dann haben wir noch ein zweites Thema, was wir bearbeiten, das ganze Thema Digitalisierung, KI. Das heißt, wir haben auf einmal Zentralthemen, wo man ganz klar sagt, das muss doch nicht jedes Tochterunternehmen selbst machen. Ja, das wäre doch doof. Also wir können doch Zentralfunktionen einrichten und das ist jetzt, merken wir, dass wir ganz klassische Organisationsfragen haben in der Frage der Paradoxie. Nur in diesem Unternehmen ist es jetzt so, dass diejenigen, die in der Zentralfunktion für Digitalisierung und Nachhaltigkeit zuständig sind, überhaupt keinen kulturellen Zugriff haben auf die Tochterunternehmen, weil die Zuständigen der Tochterunternehmen sagen immer, hey, wir haben eine sehr lange Mehrgenerationen-Tradition, dass die Unternehmen autonom führen und ihr bitteschön habt auch nicht haltet in unsere Geschäftsbereiche reinzureden. Mhm. Und jetzt kommt es zu einem Konflikt. Und diesen Konflikt, und dann sind wir wieder bei dem, was ich schon mal angedeutet hatte, bei Kontrolle und Vertrauen, den lösen wir jetzt auf eine Art, wir können ihn nicht auflösen, wir balancieren den neu, dass wir erstmal sagen, spannend, die pragmatische Paradoxie wird jetzt unter Spannung gestellt. Die Art und Weise, wie früher das gelöst wurde, geht nicht mehr. Wir müssen ein neues Steuerungsverständnis erarbeiten. Wir müssen neu ausbalancieren, wann und wie und wo darf eine Holding und dürfen Stabsfunktionen in der Holding zentraler, vielleicht nicht eingreifen, aber doch zentraler mitreden auf der Tochterunternehmensebene. Das klingt von außen sehr einfach, aber kulturell geprägt, personal geprägt, ist das ein Riesenproblem gewesen, weil die Nachhaltigkeitsbeauftragte, in diesem Fall eine Frau, was manchmal auch nicht zufällig ist, dann diejenige ist, die sich auf eine Art und Weise fast schon gemobbt fühlte, so nach dem Motto, nach außen kann sagt ihr Nachhaltigkeit, aber wenn es darum geht, dass wir mal richtig gut zusammenarbeiten, dann kriege ich nicht so richtig Termine und dann dauert das und ich bin gar nicht arbeitsfähig. Und dann ist sie in der pragmatischen Paradoxie, sie ist eine neue Mitarbeiterin, sie steht für Nachhaltigkeit, sie braucht aber auch die Angaben aus den Tochterunternehmen. Und wenn sie das aber macht, kriegt sie von denen Ärger. Wenn sie das nicht macht, kriegt sie sowohl juristisch als auch von der Holding Ärger, weil man sagt, hey, du machst deinen Job nicht richtig.
Wir wissen genau, wie sich die Frau fühlt.
Mhm. Naja, und das sind die pragmatischen. Und ich hoffe mal, jetzt ist der Bogen. Und das können wir zuhauf in Organisationen erleben. Das war jetzt eine Stabsfunktion, das war jetzt Tochterunternehmenssteuerung. Da können wir auf Projektsteuerung gucken, wir können auf interne Beratungen gucken. Sie haben immer mindestens zwei Botschaften, die das Leben sehr prägen. Und deshalb arbeiten wir sehr stark daran, auch in unserem Buch ganz viele Beispiele und Felder aufzuzeigen, in denen diese pragmatischen Paradoxien wirken. Ganz oft wird es gelöst, irgendwie schon. Und wenn Konflikte auftauchen und sie nicht als Paradox beschrieben und erklärt werden, ja, dann funktionieren die Lösungsideen nicht. Also man geht auf Verständigungsorientierung, man geht, was ja auch ganz bekannt ist, auf gewaltfrei miteinander kommunizieren. Aber in paradoxen Situationen werden die Leute ärgerlich, wenn sie gewaltfrei angesprochen werden, weil die Situation ist per se nicht lösbar für die in der pragmatischen Paradoxie sind. Und du musst den Rahmen erstmal schaffen, in dem die sich einigen können. Und
Das wird dann als passiv-aggressive Intervention verstanden. Und wir sind ja jetzt, was du das Beispiel, also vielen Dank nochmal für das konkrete Beispiel. Ich glaube, daran wird das auch nochmal super deutlich. Sind wir ja auf einer Strukturebene, also wie ist die Organisation gebaut und wie produziert die auch nochmal ein Stück weit Paradoxien? Und kleiner Spoiler, immer wenn Querschnittsfunktion sowas ist, dann klingeln bei mir auch schon so Knöpfchen oder Glöckchen. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter, da müssen wir jetzt nicht ganz tief, aber ich sage nur mal ein Wort, was wahrscheinlich Paradoxie verschärfend ist als Struktur, nämlich die Matrix, oder?
Ja, die Matrix ist ja, also strukturell würde ja erstmal der paradoxieaffine Denker sagen, eine tolle Erfindung, weil in der Grundstruktur bildet sie ja das ab, über das wir reden. Genau. Also wir haben Zentralvorgaben, wir haben Dezentrale, wir haben natürlich, die Matrix hat mehr Dimensionen, aber um nur zwei hierzu zu nennen, oftmals, bildet sie das ja genau ab. Das Schwierige ist, dass dann die Konfliktklärung ja an bestimmte Knotenpunkte dort gesetzt wird. Und sich am Ende doch auf eine der beiden Seiten durchsetzt oder aber dort keine Regelung hergestellt wird und man dann diese Dotted Lines hast und dann die Entscheider darüber überlastet werden. Also von da ganz, aber von der Grundanlage, und das ist auch etwas, was, also wir machen ja auch Führungskräfteschulungen, deshalb versuchen wir immer Führungskräften beizubringen. Jede Organisationsform ist erstmal eine Organisation ist eigentlich eine strukturierte Paradoxie. Ja. Das ist eine Grundidee, die ich von Fritz Simon übernommen habe. Du hattest das eingangs ja erwähnt. Es gibt mehrere Personen, mit denen man jetzt, an die man denken könnte. Und für mich sind einige Personen sehr wichtig. Fritz Simon, Rudi Wimmer, später bei Familienunternehmen auch Arist von Schlippe. Und das sind alles Personen, die mit diesem Paradoxie-Konzept arbeiten. Und Rudi Wimmer bringt das in Führungsaspekten hervor. Und Fritz Simon sagt immer, Organisationen sind um Paradoxien herum gebaut.
Und also in meiner Wahrnehmung ist die Matrix sozusagen für Fortgeschrittene. Also ich erlebe sie auch ehrlicherweise nicht anders, als dass es Konfliktpotenziale erhöht, nennen wir es mal so. Ne?
Weil ja, wenn man das nicht paradoxiebewusst einführt.
Genau.
Also das. Insofern, es gibt ja funktionierende Paradoxien. Wir haben funktionierende Paradoxien sind oftmals dann gegeben, wenn die Mitarbeitenden lange miteinander arbeiten und sich dieser Widersprüchlichkeit bewusst sind und auf der Personenebene dann doch wiederum konfliktfähig sind. Aber hauptsächlich das Streben nach der einzig richtigen Lösung, das ist eigentlich der Giftstoff in Organisationen. Und das ist wiederum das, was ganz oft programmiert wird. Also die Idee, die habe ich ja vorher schon mal so ansatzweise so verhauen im Nebensatz. Die Idee der Rationalität ist ja das größte Gift der Organisation. Die Idee zu haben, wir können rational entscheiden, die Idee zu haben, es gibt die bessere Entscheidung, die Idee zu haben, wir ringen darum und dann wird die allerbeste ausgewählt. Das funktioniert nicht. Also dieses Paradoxiedenken, das kann man auch auf das Entscheiden hinbeziehen und zu sagen, wir wissen nie, was die richtige Lösung ist. Wir können nie sagen, was besser ist als das andere. Wir können Prämissen anstellen und wir können unter bestimmten Prämissen Vorhersagen machen und können die Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Aber wir werden nie wissen, was die eindeutig richtige Lösung ist. Und die meisten Konflikte werden ja dadurch getrieben, dass beide Akteure, und das können Personen sein, das können Abteilungen sein, das können Institutionen sein, dass jeder Akteur für sich der Meinung ist, er weiß die einzig richtige Lösung. Und Paradoxiebewusstheit startet immer damit zu sagen, wir alle wissen, es gibt keine einzig richtigen Lösungen. Mhm. Und so startest du den Prozess. Und dann startet er ganz anders.
Und so seid ihr auch im Buch vorgegangen, dass ihr nämlich erstmal und folgerichtig mit dem Thema der Wirklichkeitskonstruktion eingestiegen seid. Weil das ist ja, ihr redet ja oft vom Letztgrund, ja, wenn wir da überhaupt an der Stelle das mal einbringen wollen als Wort. Davon geht's ja aus, dass wir mit Wirklichkeitskonstruktionen arbeiten und dass das die Vorbedingung ist für das alles, was du jetzt gesagt hast. Ich glaube, wir haben jetzt so ganz gut mal das Feld aufgemacht, welche Spannungsfelder, welche Paradoxien gibt es, tauchen auf, begegnen uns. Wir könnten hier ganz, ganz viele weitere Beispiele bringen. Ich würde ganz gern mit dir jetzt natürlich mal so ein bisschen rumdrehen und mal schauen, ein Teil davon hast du ja schon gesagt, wie wird täglich damit umgegangen. Und dann nehme ich mal die zwei Begriffe auf, die in eurem Titel nämlich auftauchen, die das Thema Paradoxie ja nicht gerade noch leichtfüßiger daherkommen lassen. Ich muss mal gucken, dass ich es überhaupt richtig... Invisibilisierung, ich habe es richtig gesagt. Und Inszenierung. Bitteschön, lieber Thorsten, was ist Inszenierung und Invisibilisierung von Paradoxien?
Ja, das ist natürlich... Kein einfacher Titel.
Zungenbrecher.
Ein Titel, wo jetzt die Marketingabteilung des Verlags auch nicht sofort Hurra geschrien hat und sich die Autorität der Autoren, und man muss dann auch mit einem kleinen Zwinkern sagen, des Rhein-Herausgebers, denn der bin ich auch parallel in dem Verlag, durchgesetzt hat. Nicht, weil wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal einen schwierigen Titel nehmen, den niemand aussprechen kann, damit niemand das Buch kauft, sondern um einen kleinen Merker, um einen kleinen Haken zu setzen. Wir haben ja ganz bewusst den Untertitel noch dazu gepackt. Der ist wichtig. Systemisches Paradoxie-Management in Organisationen. Das erstmal sozusagen als Beruhigungspille. Zwischen Inszenierung und Invisibilisierung, das ist eine Formulierung, die wir von einem Religionssoziologen haben. Detlef Pollack. Ganz toller Soziologe, Systemtheoretiker, und ich habe einen Vortrag von ihm gehört, auch auf einer unserer Veranstaltungen. Und wir haben das im Vorhinein schon besprochen, wie kann man das Thema Paradoxien und Kirchen zusammenbringen. Und er kam darauf und er kam mit dieser Idee. Insofern würdigen wir den sehr im Vorwort und jetzt hier auch gerne nochmal und später vielleicht auch nochmal. Er hat beschrieben, wie die Kirche mit der Paradoxie umgeht, dass sie ein Glaubenssystem aufbaut vor dem Hintergrund, dass das natürlich auf Konstrukten basiert, die nicht wirklich sichtbar sind. Also du kannst ja nicht sagen, hier ist Gott und deshalb ist Gott, oder jetzt könnten wir jetzt...
Wie wir alle sehen, meine Damen und Herren.
Dann hat die Kirche ein Problem. Also Pollack hat das so beschrieben, wie schafft man es, ein Produkt zu verkaufen, das es nicht gibt. Also insofern für Marketingleute ist die Kirchengeschichte wirklich gut. Und jetzt muss man anfangen, jetzt muss man Rituale erschaffen. Also jetzt muss man Kirchen bauen, aber die müssen groß sein. Es muss etwas inszeniert werden. Es muss was ganz Tolles inszeniert werden, damit die Leute glauben, dass sie an was glauben. Also die katholische Kirche geht ja noch ein bisschen anders um als die evangelische Kirche, aber Inszenierungspraxis, da wird mit Weihrauch geschminkt. Und sie invisibilisieren, sie machen etwas aktiv unsichtbar. Darum ist dieser Begriff, so schwer er auch ist, ihn auszusprechen, für uns so gut. Aktiv ausblenden, unsichtbar machen, nicht einfach nur nicht hingucken, sondern aktiv unsichtbar machen, für die Kirche jetzt den Umstand, dass es das alles vielleicht gar nicht gibt. Sie müssen also die Paradoxie bearbeiten, dass es etwas gibt, was es nicht gibt. Es gibt es und es gibt es nicht. Ist ja eine Paradoxie. Ich habe mir das angehört und ich kenne mich ja, oder ich habe früher schon öfter also über Moden geschrieben und es gibt von Alfred Kieser eine ganz tolle Schrift, Moden und Mythen des Organisierens. Ich hebe die immer so hervor, weil man ja auch auf den Schultern solcher Vordenker dort jetzt sitzt. Und Moden und Mythen des Organisierens. Und er hat sich die ganze Zeit damit beschäftigt, dass die gesamte Managementwelt von solchen Moden durchzogen ist. Und wenn du jetzt anguckst, große Kirchen bauen, Weihrauch rumschwenken. Ich habe die ganze Zeit immer gedacht, alles das machen wir doch in Organisationen. Es werden Unternehmensberatungen, die Großen werden gemacht. Es werden die Strategieprojekte werden nach außen getragen. In den Sitzungen werden PowerPoint-Schlachten gemacht. Es werden Rechnungen durchgeführt. Also du hast Return on Investment-Rechnungen, durchkalkulierte ROIs, das ist ein Riesenaufwand. Und was invisibilisieren sie? Den Umstand, das hätte jetzt, würde auch mein Kollege Tim jetzt hier sagen, dass sie es eigentlich nicht besser wissen. Ich habe ja den Vorteil, dass Tim Richter, der Erstautor, weil er hat das Buch sehr vorangetrieben, vorher war Vorstand in mehreren Vorstandsfunktionen und er konnte sozusagen die Vorstandsgeschichten, die wir alle irgendwie natürlich auch ahnen, die hat er alles erlebt.
Aus der Westentasche konnte er die ziehen.
Aus der Westentasche. Und das ist Inszenierung, also Rationalität, Inszenierungspraktiken in Organisationen und Invisibilisierungspraktiken. Und das Spannende ist, dass wir das ja alle wissen.
Und das ist der Elefant im Raum, über den wir nicht reden.
Das ist der Elefant im Raum. Oder eine meiner Lieblingsfragen in meinen Beratungen ist immer, mal angenommen, das, worüber Sie in der Kantina reden, wäre Gegenstand unserer Diskussion jetzt hier. Worüber würden wir dann reden? Die machen das doch nur, die Unternehmensberatung ist doch nur geholt, weil vorher schon das schon klar war. Die haben in der Art und Weise der Ausschreibung doch schon vorher, wussten sie, dass sie es machen. Oder das Spannende ist ja auch für mich immer wieder, alle haben die Idee, das kann nicht funktionieren, aber in der Sitzung stimmen sie zu. Das heißt, wir haben es ja eigentlich immer mit solchen Inszenierungen zu tun und invisibilisiert wird der Umstand. Und das ist natürlich auch eine harte Erkenntnis für Organisationen. Wir können eigentlich nicht wissen, wie wir richtig und falsch entscheiden. Aber zumindest das könnte man wissen.
Ja. Und wir tun aber so und bauen Konstrukte drumherum, um uns in dieser Sicherheit, Pseudosicherheit zu wählen. Ja, um eine Struktur aufzubauen, genau.
Das müssen wir auch. Also wir müssen ja handlungsfähig sein, wir müssen imaginieren, wir müssen auch Fantasien entwickeln. Selbst also zu wissen, dass man nichts weiß, heißt ja nicht, in Agonie zu erstarren und irgendwie zu sagen, die Konstruktivisten sagen, man kann nicht wissen, was richtig und falsch ist, alles ist komplex, wir machen lieber gar nichts. Natürlich muss man handeln, aber man kann ganz unterschiedlich handeln. Man ist in der Lage, versuchsweise Weise zu handeln. Und es ist ein ganz anderes Handeln und Entscheiden, wenn man im Hinterkopf gemeinsam immer weiß, okay, ganz genau wissen wir es nicht, lass uns das mal ausprobieren. Es ist besser, jetzt zu handeln, als nicht zu handeln. Das heißt, du kannst ja so mit paradoxiebewussten Heuristiken, kannst du anfangen, lernfähiger zu agieren. Denn das, was schwierig ist, ist ja, dass viele erfolgreiche Organisationen daran zugrunde gehen, dass sie denken, genau zu wissen, wie der Markt funktioniert. Also sie haben eigentlich vergessen, dass die Situation eigentlich paradox ist. Sie haben sich selbst lernunfähig gemacht. Insofern Paradoxiefähigkeit hat sehr viel zu tun mit Lernfähigkeit und mit Aufmerksamkeitssteuerung.
Und das geht genau die Frage hin, die ich unbedingt mir sozusagen, ich mache ja mir nie konkrete Fragen, aber eine doch, nämlich gibt es sowas wie Kulturen, die besonders paradoxieförderlich sind? Also, oder anders ausgedrückt, ist es der Paradoxie scheißegal, wie die Kultur ist, sie existiert so oder so. Gibt es aber vielleicht Kulturen, die dergestalt sind, dass sie Paradoxien verschärfen? Also die besonders katholisch den Weihrauch schwenken oder eher protestantisch gestrickt sind, um mal dein Bild aufzugreifen.
Ja, man könnte das Bild der Kirche nehmen. Aber da erstmal die Verknüpfung von Paradoxie und Kultur. Die Paradoxie ist ja nie außerhalb der Kultur, weil die Paradoxie, das hatten wir vorher schon, die Paradoxie wird ja in einer bestimmten Praxis immer gelöst. Jede Organisation findet einen Umgang mit der Paradoxie. Das heißt, es gibt eine Kultur, wie in dem Familienunternehmen, das ich angedeutet habe, eigentlich der wenigen Zentralsteuerung und der hohen Autonomie der Tochterunternehmen. Das heißt, jede Form der Paradoxiebearbeitung, was dürfen Stabstellen, was darf man nicht, wie führt man hier hierarchisch, das sind ja alles schon Formen der Balancierung pragmatischer Paradoxien. Und die sind über Zeit, werden sie dann kulturell verdichtet. Also zu Selbstverständlichkeiten, so macht man es hier. Insofern steckt in jeder Kultur schon die Praxis der Paradoxiebearbeitung drin. Man kann ja auch die Paradoxie dadurch bearbeiten, dass man eindeutig immer sagt, es gibt richtig und falsch. Dann ist das halt eine komische Art und Weise, mit Paradoxien umzugehen, indem man einfach sagt, es gibt sie nicht. Also nur ja, einen kleinen
Ausschwenker. Indem wir sie tabuisieren, negieren, invisibilisieren bis ad infinitum. Und das Ende hast du ja eben schon aufgezeigt. Und ich glaube, jetzt haben wir unsere Hörerschaft schon ganz schön hingehalten. Und ich glaube, jetzt dürfen wir auch mal ein bisschen in diese Kiste einsteigen. Was ist denn ein zweckdienlicher, ein hilfreicher, nicht der beste, logischerweise, Umgang mit Paradoxien, sondern was erweist sich da als unterstützend, als hilfreich? Ein Teil haben wir, glaube ich, sehr deutlich hier schon kenntlich gemacht, nämlich es erstmal zu benennen. Ihr habt ja auch so etwas eingeführt wie den Paradoxie-Zirkel, beziehungsweise damit arbeitet ihr. Kommen wir gleich zu. Ich hätte eingangs vielleicht nochmal die Idee zu ein bisschen rumzureiten. Du kennst meine Vorliebe für Semantik. Wie hilfreich ist es denn überhaupt, von Paradoxien zu sprechen? Oder verschreckt das dich? Ich bleib so bei diesem Kirchenbild, die Gemeinde. Ja, wenn man von Paradoxien spricht, sagen die, oh Gott, jetzt flippt er völlig aus.
Nein, ich bleib da hart. Ich bleib da insofern hart, weil es für mich darum geht, ich könnte natürlich auch sagen, ich rede dann mit den Personen, die haben gar keine andere Wahl, weil mit denen arbeite ich dann ja zusammen und habe auch die Möglichkeit, das vielleicht nochmal eins auszuführen. Das Schöne ist, und ich hoffe mal, das ist hier jetzt auch schon deutlich geworden, die Paradoxie ist ja nur eine Beschreibung des Lebens. Wir müssen ja nur die Phänomene, die alle kennen, mit der Paradoxie-Idee miteinander verknüpfen. Insofern, so, natürlich, Paradoxie klingt jetzt erstmal ein bisschen fremd, aber es ist ja eigentlich nur eine für uns die wunderbarste Erklärung fürs Leben. Also Fritz Simon, den ich schon erwähnt habe, würde auch mal sagen, das Leben ist paradox strukturiert. Und jetzt ist ja nur die einzige Frage, wenn das Leben so paradox strukturiert ist, warum sollen wir das nicht einfach auch so benennen? Und das ist, und das Problem ist eigentlich nicht das der Paradoxie, sondern das Problem ist, dass eigentlich unsere Rationalitätsgeschichte der letzten 250 Jahre von diesem Pfad abgebracht hat. Also wenn du in fernöstlichen, indischen Kulturen, Religionen, Philosophien, chinesische Philosophien, wenn du dorthin schaust, Yin-Yang, ich sag's nur ganz platt, dann würden die sagen, hey, worüber redet ihr? Natürlich ist das alles paradox. Also was ihr mit eurem komischen, rationalen Paradigma, auf was für einem Pfad seid ihr eigentlich unterwegs? Insofern Insofern ist ein bisschen das Problem, dass wir 250 Jahre Begriffsgeschichte und auch Denkgeschichte hier als Ballast mitführen. Und dann gibt's ja noch die Vertreter der Negierung von Paradoxien, also die Managementmoden und die Rationalitätsfanatiker. Aber auch die normativen LinkedIn-Denker, und da gibt's auch nicht wenige, die immer wieder sagen, jetzt ist Purpose richtig, jetzt ist dieses richtig, Agilität ist das einzige, Selbstorganisation ist die Lösung von Organisationen, die permanent eigentlich, wir arbeiten uns permanent gegen die Paradoxie-Negierer an, und das ist das eigentliche Thema für mich. Ich komme zurück. Ja, ich benenne das und ich glaube, man muss es auch so benennen. Denn mit zentral, dezentral, mit Tochterunternehmensfragestellungen, mit Führungsparadoxien, mit wenn Selbstorganisation so selbstorganisiert funktioniert und es nicht eine Paradoxie wäre, wir müssen Organisationsprinzipien, Strukturen und Selbstorganisationsprinzipien zusammenführen. Wir müssen also Kontrolle und Autonomie zusammenbringen. Wir haben es immer mit Paradoxien zu tun. Wenn das so eindeutig wäre, na, dann würden wir doch gar nicht jetzt, wie wir über viele Jahre und auch schon diskutiert haben, merken, dass diese ganzen agilen Prinzipien alleine so nicht funktionieren, sondern sie müssen eigentlich immer zusammengebracht werden und die Paradoxie muss zusammengebracht werden. Ich bleib dabei, das benenne ich, und dann, wenn meine ganze Arbeit, und vielleicht könnte man sagen, das ist vielleicht auch meine Verliebtheit in das Konzept, aber in der Praxis werde ich irgendwie immer wieder von der Wirksamkeit eingeholt. Und ich habe das Gefühl, nur wenn ich mit den Beteiligten erstmal grundsätzlich über diese Paradoxie rede und die Phänomene, die sie mir nennen. Ich sage ja nicht, liebe Leute, jetzt kommt eine Grundvorlesung in Paradoxie, bitte mal eine Stunde zurücklehnen und anschließend wisst ihr Bescheid. Sondern ich frage die Leute ja doch eigentlich nur, erzählt mir mal, wie es läuft es bei euch. Also wir starten immer ethnologisch. Sag doch mal, worum geht's hier? Sag doch mal, was macht dann der Vater? Ah, spannend. Der Vater macht zweieinhalb Stunden Frühstück voller Kontakt, dann geht er raus. In meiner Sprache würde man sagen, er hat zwei Pole. Er hat, sagen wie Buridans Esel, der zwischen zwei Heuhaufen hinterherläuft. Aber Buridans Esel hatte das Problem, darum war er auch ein Esel, er blieb in der Mitte hängen und ist verhungert. Dein Vater war jetzt ein Esel. Hoffe mal, das ist in Ordnung, wenn ich so über ihn spreche.
Das darfst du sehr gerne. Ich muss gerade sehr schmunzeln.
Er hat sozusagen, er hat von beiden Heuhaufen gegessen. Ist das doch cool. Er ist erst zu der einen Seite gegangen, hat dort viel Frühstück, passt ja auch, hat gegessen und ist dann zur anderen Seite gegangen und hat sich zu seiner Ruhe versorgt. Und so kann ich doch mit denen arbeiten. Und wenn ich coache einen Vorstand einer Lebensversicherung in solchen Fragestellungen und da funktioniert Selbstorganisation nicht. Und dann haben die immer so einen Kamineffekt, wo die alle schwierigen Entscheidungen kommen bei ihm. Und er sagt, Herr Groth, wissen Sie, wie viel Geld wir ausgegeben haben für diese ganzen Selbstorganisationsgeschichten?
Damit
drei
ich am
Jahre
Ende
lang
alles.
Haben wir Zirkel eingeführt und alle sagen mir, das läuft dann alles besser. Und ich habe noch nie so viel, wir haben noch nie als Vorstand so viele Entscheidungen auf dem Tisch gehabt wie jetzt. Dann fange ich an, seine Phänomene mit ihm zu diskutieren und zu sagen, naja, Sie haben Selbstorganisation erhöht, aber die Letztentscheidungskompetenz, weil die Entscheidungen paradox sind, weil sie nicht eindeutig entschieden werden können, das ist ihnen nicht gelungen, in diesen Zirkeln dort Letztentscheidungskompetenz einzuführen. Insofern sagen wir, haben hohe Selbstorganisation in den Zirkeln, was sich da aber auch zeigt, dass sie sehr lange diskutieren und irgendwann auch sehr müde sind von dem Diskutieren. Mhm. Und die Frage, was machen wir nun wirklich, die wird hin zum Vorstand geschoben. Und insofern ist die Paradoxie, freut sich die Paradoxie, weil sie es wird einmal, wird lange diskutieren und selbst organisieren, diskutieren wird sehr gut bedient. Und das Entscheiden wird eben von der anderen Seite bedient mit dem Problem, dass der Vorstand einfach, nachdem sie viel Geld ausgegeben haben, jetzt mehr entscheiden muss, als sie vorher, als die böse, böse Hierarchie noch herrschte. Denn in der Hierarchie war vollkommen klar, bis hierhin hat die zweite Ebene zu entscheiden und erst ab da hat die andere Ebene zu entscheiden. Und wenigstens war diese Letztentscheidungsfähigkeit in der vermeintlich so komischen alten Hierarchie gegeben. Im Prinzip dieser Zirkelorganisation ist das ja auch angelegt. Aber in der Praxis des miteinander hierarchiefreien Arbeitens ist es total schwer, eine Letztentscheidung hinzukriegen. Und wenn dann einer sagt, oh, das sollten wir noch mal einmal kurz mit dem Vorstand besprechen, sagen alle, ja genau. Ja, gerade genau. Wenn sie zwei Stunden diskutiert
gerade
haben.
Gerade noch mal.
Dann sind alle entlastet. Und dann kann ich die Idee der Paradoxie an diese Phänomene anheften. Mhm. Und dann sagen sie, ja genau, dann fängt die Arbeit erst an. Du hast mich ja gefragt, ja. Du merkst, da bin ich jetzt ein bisschen auf Temperatur gekommen, wie arbeite ich? aber jetzt können wir neu starten. Jetzt müssen wir mit den Beteiligten arbeiten. Also wie könnt ihr eigentlich selbstorganisiert Letztentscheidungen verantworten? Und was braucht ihr vom Vorstand, sodass ihr euch traut, eine Letztentscheidung nach oben zu kommunizieren? Und welche Rahmenbedingungen, bitteschön, lieber Vorstand, also wie viel Sicherheit brauchst du von diesen Zirkeln, damit du sie auch lassen kannst und nicht auch immer genau. mal wieder reinfragst?
Wie so ein Sweet Spot, ja, weil das, was du jetzt gerade schilderst, hat ja so den Anschein, bei allem Respekt, ich kenne ja das Unternehmen nicht, dass man sagt, da wird auch so niederschwellige Entscheidungen, die werden dort kursiert in selbstorganisierten Zirkeln, möglicherweise auch bis zum Erbrechen diskutiert, aber wenn es um wirklich gewichtige Entscheidungen geht, dann wird das wieder zurücküberwiesen. Das ist ja so auch wieder eine Inszenierung, ja, das ist ja so eine Scheinselbstorganisation, die wahrscheinlich auch ganz viele erkennen. Wir merken schon, das Thema Paradoxie-Umgang, Paradoxie-Bewusstheit ist ja der erste Schritt. Der Umgang hat natürlich eine ganz, ganz enge, ich will sagen, unmittelbare Kopplung an das Thema Entscheidung, ja, weil daran wird es ja klar, also im Moment der Entscheidung, ja, wenn ich es einfach nur als Phänomen beschreiben müsste, es gibt das und das und es verträgt sich nicht so gut, okay, ja, wo ist der Schmerz? Schmerzhaft wird es ja, wenn ich mich entscheiden muss. Und da gibt es ja ein Modell, bevor wir dann richtig in euren Zirkel reingehen, das Tetralemma. Vielleicht magst du das nochmal ganz kurz aufmachen. Das fand ich nämlich ganz spannend als vier Felder. Option, die sich ja immer stellt. Also ich habe ja immer vier Möglichkeiten, wenn ich in sowas unterwegs bin. Und vielleicht magst du das hier nochmal ganz kurz beschreiben.
Ja, für viele, die es nicht kennen, Tetralemma, vier Felder, Vier-Felder-Matrix, eine Erweiterung des Dilemmas. Und insofern ist... Also wir müssen unbedingt Matthias Wager von Kiebet und Insa Sparrer hier nennen. Das sind diejenigen, die das auch stark gemacht haben und hier eingeführt haben in der Beratungsszene. Und diese vier Felder, dieses eine Feld ist das eine, das andere Feld ist das andere. Man würde sagen, das ist die klassische Zwei-Werte-Logik, das ist der klassische Konflikt, das sind die beiden Alternativen, mache ich das eine oder das
andere?
Entweder
oder.
Entweder oder, genau, das ist die zweiwertige Logik. Und das Tetralemma erweitert diese beiden Felder noch um zwei weitere, das sowohl als auch und das weder noch. Und insofern, am Ende, hast du vollkommen recht, am Ende müssen wir uns ja auch entscheiden. Die Frage ist ja nur, wie entscheiden wir uns? Und das Tetralemma erinnert uns daran, dass wir womöglich auch eine Verbindung von beiden herstellen können. Das nennt man ja die übersehene Verbundenheit, die übersehene Verbindung. Wie kann es uns, und das ist die Frage, die ich schon mal ganz leicht vorher eingepflegt habe, die ich ja ganz oft stelle, so ein bisschen hypnosystemisch aktivierend, wie kann es uns gelingen, Zentralsteuerung und Autonomie zusammenzubringen? Wie kann es uns gelingen, das eine zu machen und das andere zu machen, aber in der Rahmung von Paradoxiebewusstheit, wir sind uns vollkommen klar, wir brauchen das eine, wir brauchen das andere. Aber wenn wir das eine machen, ist es das andere nicht. Das heißt, wir wissen sowieso schon, es gibt keine eindeutig richtige Lösung. Aber jetzt fängt ja etwas an, was ich auch schon sehr, sehr oft nutze, nämlich Kreativität setzt ein. Also wenn du erstmal dich, und das ist der Witz der ganzen Sache, du verabschiedest dich von der Idee der Lösbarkeit, um kreative Verbindungen herzustellen.
Um Lösungen zu finden.
Und die Idee der Lösbarkeit führt dich in die Falle, genau lange nachzudenken, wie machen wir es nun wirklich, wie bringen wir es zusammen. Also das erlebt jeder, der auch in der Beratung tätig ist oder im Coaching tätig ist. Es sind Personen, die wollen mit Logik pragmatisch Paradoxien lösen. Mhm. Und wer mit Logik pragmatische Paradoxien lösen möchte, der hat verloren. Auch wieder etwas, also da sitzt bei mir auch sehr, sehr gut, weil ich ihn auch gestern gesehen habe in Berlin, Fritz Simon. Also das ist sozusagen die Fritz-Simon-Schule. Wer mit Logik sein Leben lösen möchte, der kann eigentlich nur krank werden oder der hat wenigstens Schwierigkeiten.
Dem
das heißt, wir müssen rausgehen aus der Logik, raus aus dem Entweder-Oder. Wir kommen in das sowohl als auch. Und es kann auch sein, das ist das vierte Feld, das weder noch. Vielleicht könnte es auch sein, dass es neben dieser Frage, die uns so beschäftigt, etwas anderes gibt, was vielleicht noch ganz wichtiger ist, etwas anderes gibt, um das wir uns eigentlich vielleicht auch kümmern müssen. Deshalb nennt man dieses vierte Feld auch der übersehene Kontext. Da gibt's noch einen Kontext, den haben wir übersehen. Und jetzt insofern arbeite ich dann, wenn ich erstmal bei Paradoxien bin, sehr gut mit diesen vier Feldern. Man kann sie durchwandern, man kann Arbeitsgruppen bilden. Was hieße mehr Zentralsteuerung? Was hieße mehr Dezentralität? Wie können wir mehr sowohl als auch herstellen? Ging es nicht um was anderes? Also ich gestalte manchmal ganze Tage mit diesem Tetralemma, dass ich die einzelnen Positionen an Stellwände im Raum verteile und die Leute dann zufällig diesen Feldern zugeordnet werden und sie lassen mal Fantasie walten und wir machen Gallery Walk und wandern anschließend durch den Raum, um dann zu sagen, was lernen wir jetzt? Ja, es gibt keine eindeutig richtige Lösung. Wir müssen zwei Prinzipien zusammenbringen. Wir müssen Tradition und Innovation zusammenbringen. Entschuldigung, Jule, dass ich das noch aufbringe, weil wenn man sich mit Paradoxien beschäftigt, gerade Paradoxien der Veränderung, Change ist eigentlich immer Stabilität, das hast du schon angedeutet. Wir müssen für Stabilität, Routine sorgen. Wir müssen für Innovation, Flexibilität sorgen. Wir müssen die Kernkompetenzen nutzen, die wir haben. Wir müssen uns auf das Neue, die Digitalisierung, die KI einstellen, alt und neu. Insofern haben wir es immer mit paradoxen Fragestellungen zu tun und deshalb erwähne ich das gerne, weil das Tetralemma ist dann eigentlich nur die Gestaltungsform, wie man dieses Denken kreativ werden lassen
strukturiert
kann.
Strukturiert mal angeht, ja, in diese genau. vier Felder. Mhm. Und alt und neu, zwischen alt und neu liegt gut, heißt mein Buch, das weißt du. Und von daher ja eine einzige Paradoxie-Hymne. Aber bleiben wir nochmal bei diesem, ich finde das ganz, ganz praktisch, weil wir wollen ja jetzt auch hier Handreichung anbieten in dem Podcast, also dass Menschen sich dessen bewusst sind, dass sie sagen, aha, beides machen heißt ja nicht zwangsläufig zu gleichen Teilen synchron in dem Moment, weil das ist ja auch schon mal eine spannende Erkenntnis zu sagen, weil das entsteht ja so eine Fantasie in unserem Kopf. Ich muss beides zugleich bedienen und damit räumen wir ja unter anderem auf. Und von daher würde ich, glaube ich, jetzt ganz gern wirklich nochmal in diesen Paradoxie-Zirkel, wie ihr es nennt, einsteigen mit dir, dass du den vielleicht nochmal schilderst, wie da das Vorgehen ist. Also das Tetralemma ist ja auch erstmal so eine Art, nennen wir es vielleicht Bestandsaufnahme oder triggert ja die Fantasie auch mit dieser fiesen Fragestellung, wie können wir es hinkriegen? Die ist ja gemein, weil die nimmt ja schon mal aus dem Spiel, dass es gar nicht möglich sein könnte. Ja, das ist ja, du sagst ja, halt nur genau, systemisch, du, ja. Du unterstellst ja schon, es könnte ja.
Ja, genau. Ich meine, wenn man das jetzt, wer mit Logik da reingeht, der würde sagen, sag mal, Thorsten, habt ihr einen Knall? Also du sagst, es ist etwas nicht lösbar, prinzipiell nicht lösbar. Und jetzt fragst du uns, wie kann es uns gelingen? Aber in der Welt, wir befinden uns ja in der Welt der Pragmatik und Entschuldigung, jetzt Niklas Luhmann hat mal diesen einen schönen Spruch gebracht. Paradoxien sind ein Problem der Beobachtung und nicht der Handlung. Viele verstricken sich in Paradoxien, weil sie reflektieren, da drauf gucken und überlegen, wie soll ich es machen, wenn ich das eine mache oder das andere mache. Buridans Esel, der in der Mitte, der reflektiert auch und sagt, läuft da zum einen Heuhaufen, hat er Angst, dass der andere irgendwie vom anderen gefressen wird, läuft zum anderen und so weiter. Der verstrickt sich ja auch in der Reflexion und in der Beobachtung. In der Handlung kann ich ja zentral steuern, wenn ich wieder in unsere Organisationswelt gehe, musste nur den Preis haben, dass diejenigen, die sich übersteuert fühlen, einfach dann ärgerlich werden. Und ich kann natürlich auf meine Autonomie pochen und muss dann einfach damit umgehen, was mache ich eigentlich, wenn ich die Umweltschutzgesetzgebung der Holding, die Vorgaben jetzt als Geschäftsführer ignoriert habe. Das heißt, im Leben kann ich schon damit umgehen, aber ich kann auf unterschiedlich intelligente Art und Weise damit umgehen. Ich kann einen Konflikt inszenieren, ich kann mich bockig stellen, ich kann mich stumm stellen. Ich kann den einen Tag das eine machen und den anderen Tag das andere machen. Und das kann ich auf eine unkreative Art und Weise, konflikthafte Art und Weise kämpferisch machen, um dann die ganze Zeit eigentlich im Modus des ich mache es nie richtig, weil egal, was ich mache, ist es falsch und der Kampf kostet viel Energie und vor allem die Kreativität. Oder ich kann es intelligent, kreativ angehen, gemeinsam mit den Beteiligten. Insofern ist dieses Tetralemma für mich mehr als nur eine Bestandsaufnahme. Es ist Bestandsaufnahme und Lösung zugleich. Mhm. Und insofern ist das auch schon die Vorlage zu dem, was wir in dem Paradoxiezirkel aufgeschrieben haben. Der Paradoxiezirkel ist darüber entstanden, dass eigentlich 25 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Familienunternehmen. Ich habe ja das, was wir hier diskutieren, hauptsächlich gelernt in Witten-Herdecke am Institut für Familienunternehmen. Da war ich am Lehrstuhl von besagten Personen, die ich schon mal erwähnt hatte, Rudi Wimmer und Fritz Siemann. Später kamen noch Nachfolger. Dann Arist von Schlippe. Und wir haben sowohl über Familienunternehmen uns, also damit haben wir uns theoretisch beschäftigt. Und da fällt einem die Paradoxie vor die Füße. Entschuldigung für diesen kurzen Ausflug noch. Wie können wir Familienlogik und Unternehmenslogik zusammenbringen? Wie können wir als Familie ein Unternehmen leiten? Wie können wir gleich in der Nachfolge, Gleichheitsideen der Nachfolge und Kompetenzanforderungen, die vielleicht sehr für eine oder einen sprechen, zusammenbringen? Insofern haben wir dort gelernt, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man ohne Paradoxien nicht weiterkommt. Und haben dann Beratungsanfragen bekommen. Und ich berate ja auch viel Eigentümerfamilien, viel auch Eigentümerkreise. Und dort praktiziere ich dann eigentlich einen Paradoxiezirkel. Und Tim hat mich mehr oder weniger gezwungen, im positiven Sinne dazu angeregt zu sagen, lass uns das doch einfach mal aufschreiben. Wie machst du das eigentlich in der Praxis, Thorsten? Und dann kommt der Paradoxiezirkel jetzt endlich, der gar nicht so viel was Besonderes ist, weil ein Argument, das ich hier schon gebracht habe, ist ja, die Paradoxien fallen ja nicht vom Himmel. Das Leben war ja schon sowieso paradox. Die Paradoxie wurde in einem bestimmten Muster bisher bearbeitet. Das heißt, wir gucken uns in der ersten Phase des Zirkels erstmal an. Wir haben eine Fragestellung, natürlich, das stelle ich mal eben vorweg. Wie wurde dieses Problem bisher gelöst? Wie haben wir das bisher gemacht? Das heißt, wir gehen sehr auf Musterbeobachtung, weil das Problem, und das Problem, die Herausforderung sieht jeder systemische Berater, dass die Beteiligten ihr Problem ja meistens an einzelnen Personen und Akteuren festmachen und immer die Lösungsidee haben, wenn der andere sich nur ändert, dann habe ich kein Problem mehr.
Ich will, dass du, Punkt.
Also wenn der 75-jährige Patriarch doch endlich mal abgeben würde, dann könnten wir endlich in die Nachfolge und könnten mal ans Ruder, würde mir die von Nachfolgegeneration sagen. Und der Senior würde mir dann aber sagen, naja gut, wenn die Junioren sich endlich mal als würdig erweisen und mal eigenständig agieren würden, dann könnte ich auch abtreten. Und jetzt fangen wir an, und außenstehend ist vollkommen klar, die bearbeiten da auch eine Paradoxie, zwischen den Generationen, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ich beobachte sie dahin, ich erarbeite mit ihnen zusammen dieses Muster und sage, wie machen sie das eigentlich, wie haben sie das bisher gemacht? Und dann entsteht ein bestimmtes Muster und jetzt kommt natürlich noch ziemlich viel Beratungswissen hinzu. Man muss eine Idee davon haben, nicht nur wie man Muster erfragt, sondern auch wie man Muster liest. Also Muster, wir sind ja übrigens auch mit Muster eingestiegen mit dem dritten Mal.
Genau.
Das wäre ein einfaches Wiederholungsmuster. Aber hier wäre ja viel mehr gemeint, ist es zum Beispiel ein Spaltungsmuster. Ein Spaltungsmuster wäre, die einen gehen auf die eine Seite und sagen, hier, wir wollen bei der Nachfolge, es ist jetzt immer so, also wir wollen jetzt mal endlich ans Ruder und der Senior sagt, nein, ihr seid noch nicht so weit es braucht mich noch. Die einen gehen auf die eine Seite, der andere in diesem Fall geht auf die andere Seite. Das ist ein Spaltungsmuster. Manchmal haben wir auch Oszillationsmuster. Mal macht man das andere. Mal macht man Zentralsteuerung, mal macht man Dezentralsteuerung. Ich muss die Beteiligten also zu Musterbeobachtungen ihrer Praxis machen. Das ist der erste Startpunkt des Paradoxiezirkels. Das hat mit Paradoxie noch nichts zu tun. Das ist systemisches Grundlagenhandwerk. Muster erzeugen, in die Kommunikation bringen.
Ich glaube, an der Stelle werden jetzt viele, die uns zuhören, sagen, ja stimmt, das kennen wir aus der Beratungspraxis. Inwieweit ist es hilfreich, dass du die Muster benennst, erkennst und benennst, was uns als Außenstehenden ja logischerweise immer deutlich einfacher fällt als denjenigen, die da drin verstrickt sind? Oder inwieweit ist es besonders wichtig und wesentlich, dass die Beteiligten selbst die Muster für sich erkennen? Also wie viel Steuerung gibst du da auch wieder rein in den Prozess?
Ja, man ist so ein bisschen, andere Metapher jetzt, aber so ein bisschen, man kann so ein bisschen Geburtshilfe leisten und man kann ein paar Ideen einstreuen. Man kann ja auch vorsichtig sagen, also das ist ja immer das, was wir nennen, also wie kann ich mein Nichtwissen produktiv einbringen in der Beratung. Ich kenne sie ja nicht, ich bin ja nicht dabei, aber wenn ich so von außen drauf schaue, hätte ich das Gefühl, sie pendeln doch eigentlich immer zwischen dem einen und dem anderen. Und man kommt mit so 3-4 Heuristiken ziemlich weit. Also das der Spaltung ist ja sozusagen die klassische Lösung. Ja. Die einen machen das eine, die anderen machen das andere, die einen zentral, die anderen dezentral, die einen sind die Agilisten, die anderen sind die Bürokraten. Das heißt, Spaltung ist da, ist klar, Oszillation ist relativ deutlich. Scheinheiligkeit passiert auch ganz oft. Das heißt, man tut so, als ob man das eine macht und das so tun, als ob, ist ganz oft der Fall. so eine Starrheit und Eindeutigkeit. Also man sagt, es geht bei uns nur um das eine. Und aber das andere ist aber auch noch irgendwo da. Also das heißt, mit solchen, es gibt noch so ein diffuse Muster, aber das heißt, so mit 4, 5 Heuristiken kommt man ziemlich weit. Und da so ein bisschen Geburtshelfer zu sein und mit den Beteiligten daran zu arbeiten.
Genau.
Bis sie irgendwie sagen, ja genau, ja stimmt, so machen wir das. Und nicht nur jetzt hier gerade eben in dieser Fragestellung, sondern eigentlich schon immer. Und danach kommt jetzt das, worüber wir schon gesprochen haben. Jetzt muss die Idee der Paradoxie in dieses, mit diesem Musterdenken verknüpft werden. Mhm. Könnte es nicht sein, dass und welche zentralen Anliegen haben Sie? Was sind denn eigentlich so die Haupterwartungen, was Sie eigentlich machen? Und dann schälen sich womöglich 2, 3, 4 Erwartungen raus, die man, wenn man sie weiter verdichtet, als Gegensatzpaare darstellen kann. Das kennt man übrigens auch. Also ein sehr, sehr gutes, ähnliches Konzept ist ja das Wertequadrat. Ich sage das deshalb, genau, weil ich weiß ja, dass du auch ein sehr, sehr kundiges Publikum hast und deshalb kann man sowas auch mal eben kurz reinwerfen. Schulz von Thun, Wertequadrat. Oh, also Gegensatzpaare und sie jetzt und die Idee der Paradoxie jetzt einbringen. Das nennt man jetzt Reframing. Also ja, auch eine Technik,
also Rahmen,
die man in der Beratung
kennt. Genau.
Der neue, wir setzen einen paradoxen Rahmen. Und im Rahmen der Paradoxie gucken wir uns jetzt die vorher schon musterhaft erarbeitete Praxis an. Wir führen also die Idee der Paradoxie ein. Und das klingt so banal, aber das macht manchmal den Unterschied ums Ganze. Mhm. Also wo die Beteiligten sagen, und nachvollziehbar, um das streiten wir uns doch eigentlich immer. Aber das Schöne ist, dass wir jetzt ein Wir erzeugt haben. Das Gute ist, dass die Idee der Paradoxie eine ist, mit der sich beide oder alle Beteiligten eng koppeln können, weil die Paradoxie, jeder von denen ist ja Teil der Paradoxie. Die einen haben Recht und die anderen haben Recht. Die einen sind für die eine Seite, die anderen sind für die andere Seite. Das heißt, das Paradoxiekonzept, du hast ja vorher auch mal gefragt, nutzt du das, weil das doch so abstrakt ist? Ja, ich nutze es, weil ich kann anschließend in der Sozialdimension die Beteiligten zu Partnern machen, die dann gemeinsam gegen die sachliche, pragmatische Paradoxie anarbeiten, beziehungsweise jetzt kreativ die pragmatische Paradoxie lösen. Ohne Paradoxie-Idee sind sie sachlich und sozial
nicht verknüpft.
Konfliktpartner. Mhm. Und mit der Paradoxie-Idee sind sie soziale Partner gegen die Grundparadoxie, an der sie nicht ganz vorbeikommen.
Mhm. Okay. Wie hilfreich ist es da, alle Paradoxen, Phänomene, die ja so auftauchen könnten und man merkt schon, also das ist ja wie so eine Art Reise ohne Ende, ohne Ankommen, ad infinitum voranzutreiben, oder ist es da nicht hilfreicher zu sagen, wir fokussieren uns vielleicht mal auf die augenfälligsten Paradoxien, die uns dann anspringen? Also ich komme jetzt wieder sehr mit einem pragmatischen Angang, wie du merkst. Also ich stelle mir jetzt so eine konkrete Situation vor, was du ja auch schon geschildert hast, ob es jetzt sowas ist wie dezentral, zentral, und wir haben da schön unsere Muster erkannt, wie wir damit umgehen, und jetzt gehen wir hinüber in den Schritt 2, rahmen das als Paradoxie, und dann könnten wir uns die Aufgabe setzen und sagen, wir finden jetzt alles, was hier paradoxhaft besetzt ist, dann wären wir Tage, Wochen, Monate zugange. Oder würdest du da eher eine Handreichung, ich weiß, suggestiv gefragt, zu sagen, vielleicht schauen wir mal auf die paradoxen Zusammenhänge, die uns besonders ansprengen?
Ich bin, klar, die Suggestion wirkt, aber braucht es auch nicht.
Gekauft.
Wir haben es ja mit Bezugsproblemen zu tun. Also wir haben es ja mit Fragestellungen zu tun. Also der Paradoxiezirkel ist aus der Perspektive eines Beraters oder einer von Beratern jetzt hier formuliert, der aber auch für Führungskräfte auch 1:1, also nicht ganz 1:1, aber doch 1 zu übernehmen ist. Aber wir haben es ja mit einem Bezugsproblem zu tun, würde der Soziologe immer sagen. Wir haben ja eine Fragestellung, die jetzt gerade voranliegt. Im Buch machen Tim und ich die Unterscheidung zwischen Grundparadoxien und Kernparadoxien. Mhm. Die Grundparadoxie wäre sowas wie zentral, dezentral, Autonomie und Steuerung, Innovation,
Stabilität,
Routine,
Dynamik,
Stabilität,
genau.
Wandel, Qualitätsanforderungen, Quantitätsanforderungen. Das heißt,
wir haben
ganz basale, immer wiederkehrende Grundfragestellungen, die natürlich irgendwo dann auch in den Bezugsfall passen würden, die den aber nicht erfassen emotional. Also das heißt, wenn wir jetzt irgendwie sagen müssen, ja, wie werden wir zentral und dezentral miteinander arbeiten, dann hat das keinen Griff, dann finden die Leute sich da nicht wieder. Aber wenn wir sagen, wie kann es uns gelingen, um nochmal in einen anderen Fall einzusteigen, wie kann es uns gelingen, als ein Unternehmen, dass ein Familienunternehmen, das hier in der Region über 8 Generationen Fuß gefasst hat und sehr eng verbunden ist mit der Tradition und den Kernkompetenzen, den Herausforderungen der KI in der Internationalisierung zu begegnen. Das war dort noch ein bisschen anders. So, aber jetzt sagen die Beteiligten, genau, das ist es doch eigentlich. Wir wollen doch dies und wir wollen das. Und wir wollen doch unsere Tradition nicht. Und wir sind doch ein Standortverbunden. Und die Eigentümerfamilie will das auch. Und gleichzeitig, wir sind unter Weltmarktbedingungen unterwegs. Und die Digitalisierung erfordert von uns eine Disruption, die unsere Kernkompetenzen in Frage stellen. Aber wir können unsere Kernkompetenzen nicht aufgeben, denn in der Frage nur digitale Kompetenzen gibt es in Amerika Unternehmen, die investieren irgendwie als Forschungssumme das 10-fache unseres Umsatzes. Wie machen wir das jetzt? Du musst sie erstmal erfassen können. Und deshalb versuche ich immer, diese Unterscheidung, eine Kernparadoxie zu formulieren, wo die Beteiligten, getting to yes würde man in der Moderation und in der Konfliktmoderation schon sagen, wo können beide Ja zu sagen?
Mhm. Okay. Und sich auch wiederfinden. Dass sie sich wiederfinden, dass es sich verknüpft mit dem eigenen Erleben, mit der eigenen Erfahrungswelt und wie du ganz richtig sagst, diese basalen Paradoxien, da sagt jeder, ja, aber da schwingt noch nichts mit. Ja, also das können wir logisch abhaken, aber das ist noch nicht gekoppelt an das, was wir jeden Tag in unserem Alltag erleben. Und ich drücke ein bisschen zum Ende hin auf die Tube, auch da könnten wir jetzt noch ganz, ganz lang drüber reden, nämlich zu dem Schritt 3, ich schaue hier selbst nochmal nach, dass ich es nicht falsch sage, nämlich funktionale Äquivalente erfinden. Also nicht finden, sondern erfinden, finde ich auch spannend. Das wäre dann sozusagen der Schritt 3 in eurem Paradoxiezirkel. Was verbirgt sich dahinter?
Und da merkt man natürlich, also ich meine, das ist, also wir sind schon dabei, auch die Ressourcen, die uns Theorien liefern, auch zu nehmen und auch wertzuschätzen. Und natürlich ist es auch erläutert. Wir haben auch lange diskutiert, warum, also nennen wir das doch wirklich so, wie man es jetzt auch eigentlich auch tun müsste, also funktionales Reframing, dass die funktionale Methode auch in der systemischen Beratung oder in der Systemtheorie, auch früher schon in der Ethnomethodologie, eine wichtige Frage, dass wir nach der Funktion von einem Problem uns umkümmern. Und insofern, kleiner Schwenker jetzt noch, also wir müssen uns auch immer noch fragen, wofür ist eigentlich auch das Problem gut gewesen, für das wir vorher da waren. Das nennt man eine funktionale Methode. Wofür ist der Konflikt zwischen alt und neu auch gut? Sondern wofür ist es auch gut, dass wir ihn nicht lösen? Weil er sorgt ja auch dafür, dass die Organisation unter Spannung kommt. Die Unzufriedenheit, die im Raum ist, sorgt ja auch dafür, dass wir uns nicht genügsam auf unsere Kernkompetenzen ausruhen. Das heißt, wir müssen erstmal sagen, alles das, was ihr jetzt beobachtet habt, ist erstmal gut. Das ist sozusagen, das ist das, was wir hier funktional nennen.
Das bringt dem Ganzen nochmal, und das finde ich ganz wichtig an der Stelle, da kommt ein ganz anderer Zungenschlag rein. Weil es könnte ja gerade bei dem Begriff Paradoxie auch so daherkommen, dass wir sagen, also liebe Leute, alles ist grundsätzlich paradox. Ja? Also die ganze Welt ist voller Widersprüche und das lässt sich auch nicht auflösen. Und das kann ja auch eine tiefe Lethargie erzeugen, ja, eine Verzagtheit. Und das, was du jetzt sagst, ist ja ein ganz anderer Zungenschlag, der da reinkommt.
Es ist eine Wertschätzung des Status quo, würde man sagen. Also man hat ja, das ist ja das Potenzial dieses Paradoxie-Konzeptes, dass man jetzt mit den Beteiligten daran arbeitet und sagt, ihr habt mit euren Mitteln eure bisher besten Lösungen gefunden. Und auf eine bestimmte Art war es auch gut. Es hat ja auch erstmal dafür gesorgt, dass wir sozusagen das basalste funktionale Reframing, das wir immer geben können, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, ist es, weil sonst wird es die Unternehmen ja nicht mehr geben. Bisher hat es dafür gesorgt, dass es euch noch gibt.
Ja, eben.
Das heißt, also, ihr habt Lösungen gefunden.
Ihr seid noch da.
Es steckt in allem immer eine Lösung. Auch in Problemen und in Konflikten steckt eine Lösung. Man bleibt das weiß man ja auch, sagen wir hier, Grundausbildung, Konfliktmanagement. Konflikt ist eine enge Bindung. Konflikt sorgt dafür, dass die Beteiligten im Kontakt miteinander sind. Konflikt sorgt dafür, dass man sich, also wenn der offen ausgetragen sind, dass man sich auch, dass Sachen ausgesprochen werden. Das heißt, wir haben immer funktionale Aspekte drin. Wir wertschätzen also in dem dritten Teil, und so haben wir das auch sehr handwerklich, auch kleinschrittig mal beschrieben, wie gesagt, war ja ein bisschen aus der Praxis heraus geboren und hoffe, wer sich auskennt, merkt, also wie ich da auch versucht habe, ganz vieles aus der Systemik einzuarbeiten, Reframing-Techniken, Musterbeobachtung, Paradoxie-Denken, Hypnosystemik, also von Gunther Schmidt, Wertschätzung für den Status quo. Das heißt, alles das ist dort eingearbeitet und eingewoben worden, weil wir springen jetzt nicht im dritten Schritt auf die Hurra, wie können wir jetzt alles anders machen, sondern erstmal zu sagen, wofür war es gut, was ist, vielleicht ist nämlich in der alten Art und Weise sogar schon die beste Lösung enthalten. Vielleicht, und deshalb gehen wir als Berater erstmal auf die Position der Wertschätzung des Status quo, damit die Veränderungsenergie, jetzt merkt ihr, das gehen wir ein bisschen stärker in die Art der systemischen Veränderungsarbeit ein, damit die Energie der Veränderung vom Kunden kommt. Er sagt, ja, das war für etwas gut und wir müssen jetzt aber anders weiterarbeiten. Und jetzt kommt das Erfinden. Jetzt fangen wir an zu sagen, könnte man nicht, und jetzt kann man Fantasiereisen machen, jetzt kann man vielleicht auch erstmal ein bisschen rausgehen, jetzt kann man auch sich andere Felder angucken, andere Möglichkeiten der Verknüpfung, jetzt sind wir wieder im sowohl als auch, kann man sich angucken, um dann mit den Beteiligten daran zu arbeiten, wie können wir das eigentlich schaffen? Und immer dieses, wie kann es uns gelingen, wie können wir es schaffen, die Beteiligten ja erstmal den Möglichkeitsraum zu eröffnen, das ist wieder ganz klassisches Arbeiten. Und anschließend musst du dann natürlich dazu kommen, zu sagen, okay, worauf lassen wir uns ein? Paradoxiebewusst. Und paradoxiebewusst heißt ja dann also nicht, hurra, nach langen, schmerzhaften, zweijährigen Strategieüberlegungen haben wir jetzt genau gefunden, wie die Strategie funktioniert. Klammer auf, in 3 Jahren merken wir, es hat nicht funktioniert. Sondern es ist, uns ist vollkommen klar, die Paradoxie ist weiter da. Aber nach allem, was wir jetzt gemacht haben, wenn wir diesen Paradoxiezirkel so durchgearbeitet haben, vielleicht mit unserer Unterstützung, worauf wollen wir uns jetzt festlegen, vorläufig festlegen? Oder machen wir Experimente, lasst uns erstmal ausprobieren, wie es funktioniert und wir beobachten dann, ob es wirklich so gewesen ist, ob wir nicht ob wir nicht was übersehen haben. Das heißt, man wird experimenteller, man wird lernbewusster, man hat im Hinterkopf immer, und vielleicht haben wir noch was übersehen, aber die Leute kommen gemeinsam in Gang und sie fangen an, in kleineren Schritten, iterativ würde jetzt der Design Thinker sagen, in iterativen Schritten sich weiter zu bewegen, aber sie wissen immer, die andere Seite ist vielleicht auch noch wichtig. Der Kompromiss ist vielleicht noch nicht die beste Lösung. Aber das Wichtige ist ja, dass die Beteiligten gemeinsam weitermachen und nicht mehr, das ist ja meistens der Ausgangspunkt, bevor sie von der Paradoxie wenigstens so klar wussten, sie sind einfach nicht mehr Konfliktgegner.
Ja. Das ist eine konstruktive Haltung, die wir erzeugen. Und was da ja bei dir mitschwingt, ist ja zum einen, regelhaft, systematisch, strukturell erkennen, was wir bereits jetzt schon Hilfreiches unternommen haben und weiter auch tun können, versus die Dinge, die vielleicht nicht zweckdienlich sind, die wir trotzdem getan haben, damit aber vielleicht bestimmte Zustände verschärft haben, plus eben in die Kreation gehen, das Neue erfinden.
Genau, und wovon müssen wir uns verabschieden? Ich weiß,
genau, das auch.
Ich zum Ende, bei den meistens kommen wir nämlich jetzt dazu, welche Inszenierungspraktiken beim Titel wieder, können wir eigentlich weglassen. Also müssen wir uns eigentlich diese PowerPoint-Schlachten geben vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich können wir relativ schnell kondensieren und müssen das auf eine andere Art und Weise machen. Müssen wir uns sozusagen wie viel Kontrolle ist noch notwendig, wenn wir alle wissen, dass das womöglich nur der Legitimation dient? Man soll ja nicht Kennzahlen abschaffen, aber vieles dient immer nur der Legitimation, dass man so tut, als ob, was können wir eigentlich alles weglassen? Das ist auch unter Führungsgesichtspunkten etwas, woran wir ganz stark arbeiten. Was behindert uns eigentlich? Welche Inszenierungspraktiken behindern uns eigentlich in unserer täglichen Arbeit? Und wie viel Zeit fressen die auch?
Noch eine ganz kleine, niedliche Frage zum Ende, lieber Thorsten. Und ich merke richtig, du bist in Fahrt gekommen. Ich auch. Ich könnte jetzt hier noch wirklich eine Stunde weiterreden. Na, dann haben wir das Format gesprengt. Man kann ja dazu übergehen, vielleicht ist das bei dir so, dann alles durch die Paradoxiebrille zu betrachten. Wir hatten es heute schon mal von den Brillen, ja, weil es eben so augenfällig auch ist. Wie wichtig ist es, dass, wieder eine Suggestivfrage, dass das auch regelhaft verankert ist in sowas wie Führungsentwicklungsarbeit? Klammer auf.
Paradoxe auf, kleine pragmatische Paradoxie. Ja. Wir kommen zum Ende und ich öffne nochmal ein neues Feld.
Ja, genau. Neuer Podcast. Ich mach doch jetzt das hier.
Es ist total
Netflix. Netflix.
Es ist total wichtig.
Und Klammer, wie sehr wird es, findet es schon statt?
Na, jetzt musst du fragen, wen fragst du? Jetzt fragst du natürlich Thorsten Groth als Vertreter von Siemer Weber Friends.
Und, nein, in den Unternehmen, in den Organisationen. In eurer Ausbildung sicherlich.
Wollte ich sagen. Aber das ist mir jetzt zu platt. Aber es ist natürlich vollkommen richtig, dass wir glauben, dass das total wichtig ist. Also Kern unserer Sache, jetzt muss ich es doch mal einmal sagen, ist es, dieses Wissen grundsätzlich zu vermitteln.
Zu verankern.
Und Organisation, und wir beobachten, deshalb nennen wir es ja auch Führungsentwicklung. Also man könnte paradoxiebewusste Führungsentwicklung, die wir betreiben, das ist schon eine Art, wie man neu und anders über Führung und Organisation und Paradoxien grundsätzlich nachdenkt. Das kann man jetzt akademisch nennen, aber wir würden erstmal sagen, es ist eigentlich eine Lebensschule. Also so durchs
man kommt besser
durchs Leben, durch die Organisationsleben mit dieser Brille. Und auch durchs andere Leben, muss man auch zugeben. Aber in Organisationen haben wir ja ganz oft noch eine Trennung von Führung und Führungskräften. Wir haben ganz viele Führungsleitlinien. Wir haben Charaktereigenschaften. Wir haben Leadership-Schulen, wir haben Management-Moden. Also da kann man jetzt mal, also guck mal mit der Paradoxiebrille drauf und schau mal, wo findest du etwas oder wo findest du die Negation von Paradoxien. Und wir haben es ganz oft leider damit zu tun, dass immer noch ein Wissen geschult wird, von dem wir glauben, dass es nicht hilfreich ist. Weil es eben die Paradoxien negiert, weil sie sagt, du bist erfolgreich dann, du bist ein guter Manager, wenn du diese und jene Eigenschaften zeigst. Organisation heutzutage heißt, du musst so und so machen. Wir haben unsere Leitlinien ausgearbeitet. Wieder, Jule, also falls wir ein Muster etablieren und viertes
Mal. Das nehmen
wir
mal mit, oder?
Ich traue mich das denn gar nicht zu sagen. Ich bin ja gerne mit dir zusammen hier im Podcast. Das macht mir ja immer Spaß. Aber mal über Führungsleitlinien zu reden.
Ja, absolut.
Also wir wollen, ich bin ja eingestiegen mit Nachhaltigkeit und Rentabilität und wir wollen die Region und die Mitarbeiter und was weiß ich noch alles schützen. Und welche Paradoxien sind da eigentlich versteckt? Und wenn wir Leuten in Führungsleitbildern mitgeben, sie sollen das eine, das andere, das jene und andere, dann ist es eigentlich immer konfliktverschärfend. Und das Beste, was Leute mit Führungsleitlinien machen können, die so formuliert sind, ist ignorieren. Das heißt, wenn alle immer bei mir ankommen und sagen, Herr Groth, wir haben Führungsleitlinien erarbeitet, die funktionieren nicht, dann würde ich sagen, glücklich. Seien Sie froh. Stellen Sie vor, Ihr Laden würde Ihnen um die Ohren fliegen, wenn die Leute um jedes dieser fünf einzeln kämpfen müssten, solange sie keine Paradoxie-Idee haben, ist das nur Konfliktverschärfen. Die Leute sind schlau genug zu wissen, dass sie diesen Quatsch nicht brauchen.
Also jetzt haben wir aber echt, also auf der hohen Note können wir jetzt, oder das war jetzt ironisch gemeint, können wir ja schlecht rausgehen. Wir müssen ja nochmal unbedingt irgendwie zum Schluss sozusagen den Schwenk kriegen. Und ich würde ganz gern bei dem Zungenschlag nochmal bleiben. Jemand, der bis zum Anfang unseres Podcasts sich noch gar nicht so dolle mit der Paradoxie beschäftigt hat. Was würdest du derjenigen an die Hand geben, um ihn mit einem, sagen wir mal, mit einem großen Herzen für das Phänomen zu begeistern? Was ist so ein Blick, der sagt, das schärft die Bewusstheit dafür, aber es nimmt ihr vielleicht auch den Schrecken?
Also ich glaube, diese Idee, den Alltag erstmal zu bewundern und zu sagen, hey, wo sind nicht eigentlich überall Gegensätze, die ich die ganze Zeit meistere? Das finde ich, das ist auch erstmal das Versöhnliche. Wir sind ja absolute Meister darin. Also ich will nur, um jemandem mal Idee zu geben. Also ich möchte lange im Bett leben und ich möchte liegen. Und ich möchte aber auch gerne in einem Podcast vorkommen. Da muss ich morgens auch Paradoxie-Management betreiben und dann komme ich irgendwie zu der Lösung, dass ich denke, ich stehe diesmal auf und bleibe nicht liegen. Also da habe ich schon eigentlich ein Gegensatzpaar bearbeitet. Aber ich komme nicht ganz umhin zu sagen, wer sich damit mal wirklich auch mal freundlich beschäftigen möchte, einfach die Klassiker von Paul Watzlawick lesen. Lies einfach mal die alten Klassiker von Paul Watzlawick, der ja dann in dieser Nachschule der Familien-Double-Bind-Forschung da gearbeitet hat. Da sind so viele nette, kleine Paradoxiegeschichten drin. Die jüdische Mutter, die ihrem Sohn 2 T-Shirts schenkt zu Weihnachten und der Sohn kommt freudestrahlend die Treppe runter, hat ein T-Shirt an und die Mutter sagt, das andere gefällt dir wohl nicht. Mhm. So, und die, wenn du merkst, okay, so geht's mir ganz oft und ich ärgere mich manchmal in Organisationen, sind es manchmal Situationen, das ist wie bei Paul Watzlawick diese Geschichte, die hat Paul Watzlawick auch sozusagen aus einem anderen Buch über How to Become a Jewish Mother heißt dieses Buch, aber ist egal. Also solche kleinen Geschichten, um dann zu merken, ja genau. Und wenn ich beim Fotografen bin und er sagt, jetzt lächeln Sie mal, so, und dann kannst du verzweifeln oder du kannst sagen, ja toll, pragmatische sei spontan Paradoxie.
Genau. Ja, also seien Sie bitte jetzt spontan.
Ja, genau. Und dann sagen alle immer, oh, ich kann das nicht, oh, ich kann das nicht. Es kann niemand, weil das ist eine pragmatische Paradoxie. Außer du guckst die pragmatische Paradoxie freundlich an und sagst, okay, es gibt keine richtige Lösung, also tue ich jetzt einfach mal irgendwie so. Oder ich vertraue darauf, dass ich einen Fotografen habe, der während mir erzählt, was ich tun sollte, schon 2 Fotos gemacht hat und mich natürlich erwischt hat, bevor ich angefangen habe, natürlich gucken zu wollen.
Ja. Und trotz all dieser Mühsalen und Plagereien und Verzweiflung, hier kommt der Spoiler, es gibt uns immer noch und wir machen das jeden Tag, damit irgendwie zurechtzukommen. Und sagen wir mal, als Quintessenz geht es ja darum, einen regelhaften, bewussten Umgang damit zu finden, damit wir ein Stück weit das Gefühl haben, die Paradoxie frisst uns nicht auf, im Gegenteil. Sie macht vielleicht das Leben genauso, wie es ist, reich und bunt.
Genau, wir sind meistens viel kreativer, als wir denken.
Da war es, das Schlusswort. Lieber Thorsten, ach, war das wieder ein schöner Ritt mit dir. 3 haben wir voll gemacht, 4, 5, 6, du bist immer willkommen. Wir machen es einfach so.
Ja?
Vielen Dank für das schöne Gespräch und ich wünsche dir wir haben das Wochenende vor uns, ein schönes Wochenende.
Für mich in Berlin, genau. Dankeschön.
Über eine Stunde zum Thema Paradoxien. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt es geschafft. Ihr habt euch 1:20 mit diesem wirklich dicken Brett beschäftigt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich nicht halb so theoretisch und verkopft angefühlt hat, wie es vielleicht vom Titel her den Anschein hat. Also ich genieße die Zeit mit Thorsten, den Austausch mit ihm immer wahnsinnig, denn er ist wirklich ein kluger, heller, wacher Geist und man merkt einfach den Unterschied, wenn sich Menschen mit Gedanken schon viele, viele Jahre beschäftigen, so wie er. Also, wir haben es ausgemacht, ihr seid Ohrenzeuge, er wird wiederkommen, der liebe Thorsten. Mal sehen, in welchem Format und zu welcher Fragestellung ganz genau. Für heute soll es das gewesen sein. Ihr dürft jetzt in eine möglichst kompetente Woche weiter durchstarten. Und Blick aufs Wochenende steht euch ja schon wahrscheinlich voraus, wenn ihr es Donnerstag pünktlich hört. Ihr wisst ja, was ihr machen müsst, damit ihr keine Folge Good Work verpasst, nämlich aufs Abo-Knöpfchen drücken. Und vor allen Dingen es ganz vielen Menschen erzählen, damit der Podcast weiter so schön wächst, wie er es tut. Dafür sage ich schon mal Danke an der Stelle und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt herzlich willkommen bei Good Work.